Ihr könnt aufschlagen zu Markus 14. Georg hat freundlicherweise den Text für die Predigt auch vorgelesen. Ich möchte zwei Verse vorlesen aus diesem Abschnitt. Markus 14, Vers 71. Er aber fing an, sich zu verfluchen und eidlich zu beteuern: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da redet. Und Vers 62. Jesus antwortete: Ja, ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Wir haben hier in diesem Kapitel zwei Männer, die im Fokus stehen. Auf der einen Seite den Petrus und auf der anderen Seite den Herrn Jesus. Und der eine geht am Ende mit seinem Leben davon, aber beschämt. Und der andere bleibt standhaft und verliert sein Leben. Beide Männer stehen unter Druck und nur einer bleibt standhaft. Und Markus hält uns vor Augen schon vorher, wie es dazu kommen konnte. Und das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Wie kann es sein, dass der eine seinen Kampf bestanden hat und der andere in seinem Kampf als Verlierer davongegangen ist? Denn wir stehen auch manchmal unter Druck und jetzt in dieser Zeit wohl zunehmend stehen wir unter Druck, und ob das richtig ist oder falsch, dass wir jetzt mehr unter Druck stehen als vorher, vielleicht haben wir vorher nicht so gut bekannt, wie wir sollten. Jeder von uns wird jedenfalls Drucksituationen in seinem Leben erleben, wenn er als Christ lebt. Das ist uns vorausgesagt. Und jeder von uns hat schon diese Drucksituation erlebt. Und wir wollen heute dieses Kapitel zum Anlass nehmen, zu sehen, wie Markus uns aufzeigt, wie diese Schritte zustande kommen, sodass das Ergebnis am Ende feststand. Vor welchen Fehlern müssen wir uns hüten? Und was müssen wir tun, damit wir die Kämpfe, die uns bevorstehen, siegreich gestalten können? Nun, das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist die Warnung von Jesus. Wir müssen auf die Warnungen Jesu hören. Der Text beginnt hier in Vers 22 am Donnerstagabend, bei dem letzten Abendmahl, bei der Einsetzung des Herrenmahls. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammengekommen, um das Passamahl zu feiern. Und er weiß genau, was ihm bevorsteht. Er weiß, was danach kommen wird. Vers 25 sagt er: Er wird nicht von den Erzeugnissen des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, an dem er ihn neu trinkt im Reich Gottes. Er ist sich also sicher, dieses Reich wird kommen und ich werde es bringen und ihr werdet mit mir dort sein und wir werden dort eine große Feier zusammen haben. Er weiß, was kommt. Und sie schließen diesen Abend mit dem Lobgesang ab und gehen dann auf dem Weg zum Ölberg. Und er kündigt an, in Vers 27, ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, dann werden die Schafe sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Also er sagt ihnen voraus, es wird jetzt zu einer Zuspitzung des Konflikts kommen. Und die ganze Woche über warten eigentlich alle nur darauf, wie wird dieser Konflikt ausgehen. Die Situation kann eigentlich nur zwei Ausgänge haben. Am Sonntag ist Jesus triumphal in Jerusalem eingezogen unter dem Tosen des Volkes. Und er erfüllt bewusst die Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, gerecht und dein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Der König kommt und er kommt bewusst. Er kommt demütig. Er zeigt sich als König Israels. Und ab diesem Zeitpunkt spätestens ist es nur noch für Jesus, also bis dahin wäre es für Jesus möglich gewesen, wohl relativ friedliches Leben ausklingen zu lassen. Aber mit dieser Aussage, mit diesem Auftreten kann es eigentlich nur zwei Wege geben, wie sein Leben endet, nämlich, dass er hingerichtet wird oder dass er die Römer und die religiösen Führer überwindet und sein Reich aufbaut. Am Montag geht er in den Tempel und reinigt ihn. Er treibt den Konflikt damit voran. Und diejenigen, die in der Machtposition sind, sie werden das nicht, sich nicht gefallen lassen. Sie entschließen an diesem Tag, Jesus muss sterben. Am gesamten Dienstag hat Jesus im Tempel gesessen und gelehrt. Und er hat gezeigt, dass er ein besserer Lehrer ist als die religiösen Führer. Wiederholt kommen sie zu ihm und versuchen, eine Aussage aus ihm rauszubekommen, der ihn als schuldig dastehen lassen würde, der eine Spaltung zwischen ihm und dem Volk aufstellen könnte. Aber er zeigt sich jedes Mal als gewandter Er zeigt jedes Mal, er ist der beste Lehrer in Israel. Und sie wissen genau, wir müssen ihn töten. Er sagt voraus, sie werden mich töten. Den Weinberg Gottes, der wird euch entzogen werden und anderen gegeben werden. Und ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und sie wissen genau, das ist auf uns bezogen. Die religiösen Führer wissen genau, Gottes Gericht steht ihnen bevor. Dass Jesus das jedenfalls sagt. Dass seine Hinrichtung aber die Mächte dieser Welt überwinden würde, daran konnte niemand denken. Also gewissermaßen ist die Situation ein Pulverfass. Der Konflikt muss sich zuspitzen. Und Jesus sagt, wenn es soweit ist, dann werdet ihr mich alle verlassen. Keiner von euch wird bei mir stehen. Aber Petrus, der redet die Warnung klein. Er sagt, ich werde mich nicht absagen von dir. Und scheinbar ist es für ihn auch nicht schwer vorstellbar, dass die anderen sich absagen von Jesus. Er sagt, wenn die anderen das auch machen, ich nicht. Ja, dass die anderen sich absagen, das ist mir schon klar. Das habe ich mir schon gedacht, dass die nicht bei dir stehen. Aber ich nicht. Ich werde bei dir sein. Und Jesus sagt ihm speziell voraus, du vor allen anderen wirst nicht nur nicht bei mir sein, sondern du wirst öffentlich dich hinstellen und sagen, zu dem gehöre ich nicht, den kenne ich nicht. Auch diese Warnung nimmt Petrus nicht ernst. Er beteuerte nur umso eifriger, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich doch nicht verleugnen. Was fällt dir da ein? Ich doch nicht, du kennst mich doch. Ja, drum die Warnung. Petrus meint, er ist kampfbereit. Er ist bereit, wenn der Konflikt sich zuspitzt, dann werde ich bei dir stehen, Jesus. Ich werde mich als Märtyrer profilieren. Ich will Großes tun für dich. Ich werde da sein. Jesus sagt ihm, du wirst nicht da sein. Jesus weiß genau, welches Leid und welche Schwierigkeiten vor ihm liegen. Und die Jünger, sie sind immer noch ahnungslos. Sie sehen immer noch nicht voraus, was kommt. Dass seine Hinrichtung kommt. Und er hat es ihnen ja gesagt. Petrus rechnet nämlich selbst nicht wirklich damit, dass Jesus sterben wird. Er rechnet nicht damit, dass er scheinbare Niederlage erleiden wird. Er rechnet mit einem Triumph und der Einführung eines neuen Reiches. Keiner der Jünger hat die Voraussage ernst genommen. Ne? Sie alle beteuern das Gleiche, steht ja da am Ende. Ne? Sie alle beteuern, ja, wir werden bei dir sein. Diese Warnung nehmen sie nicht ernst. Während des Mahls, berichtet uns Lukas, da reden sie darüber, welche Stellung sie alle haben werden im Reich Gottes, wenn das jetzt kommt. Also sie rechnen damit, ja, es muss gleich soweit sein. Es muss bald soweit sein. Bald wird Jesus die Feinde übermannen und wir werden dann an erster Stelle stehen und endlich oben sein. Denn wir haben uns ja dazu gehalten. Sie sehen nicht, was kommt. Und sie nehmen die Warnung nicht ernst. Und manchmal, da nehmen wir auch den Mund ein bisschen voll. Wir beteuern, wir werden treu sein und wenn der Druck kommt, dann werden wir da sein. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Und wir verstehen natürlich, dass die anderen sich absagen werden. Ja, ja, dass die Gemeinde sich von Jesus abwendet, das war mir schon klar. Dass die sich auf sowas einlassen, das habe ich natürlich kommen sehen. Ja, oder dass dieser andere Mitchrist, dass der natürlich nicht treu geblieben ist, das ist mir schon klar. Das wundert mich jetzt nicht, das schockiert mich natürlich nicht. Aber ich, unsere Gemeinde, niemals. Für uns würde das nicht in Frage kommen. Besonders Petrus baut eben auf seine eigene Kraft in dieser Situation und er nimmt es nicht ernst. 1. Korinther 10, Vers 12 sagt uns und warnt uns genau davor, genau uns als Gemeinde, wer daher zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Auch im Alten Testament, Hochmut kommt vor dem Fall. Also gerade wenn wir meinen, jetzt kommt der Konflikt zu einer Zuspitzung, jetzt wird es drauf ankommen, gerade dann sollen wir aufpassen. Gerade dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft bauen, sondern dass wir die Warnungen hören, überprüfe dich, demütige dich vor Gott. Stelle dich nicht da, als wenn du auf jeden Fall treu sein wirst, sondern nimm die Warnungen ernst. Gerade wenn ein großer Sieg erwartet wird, sind wir gewarnt vor großem Gerede. Petrus nimmt hier den Mund zu voll. Und es wird dabei bleiben, dass die Jünger nicht wie Jesus denken. Sie denken in menschlichen Kategorien. Und er versucht, sie aufzuwecken und es funktioniert nicht. Also das Erste ist, wir müssen auf die Warnungen von Jesus hören. Das Zweite ist, wir müssen so kämpfen, wie Jesus es uns sagt. Und dann sehen wir hier die Passage aus dem Garten Gethsemane. Sie sind also am Ziel ihres nächtlichen Spaziergangs angelangt im Garten Gethsemane. Und Jesus nimmt seine drei engsten Vertrauten mit sich. Petrus, Jakobus und Johannes und die anderen legen sich schlafen. Da vertraut sich ihnen an und sagt, dass er betrübt ist. bis zum Tod. Er fing an zu zittern und zu zagen, Vers 34. Und er sagte zu ihnen, tief betrübt ist meine Seele bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Er gibt hier eine simple Anweisung. Bleibt hier und wacht. Er hat sich ihnen anvertraut, er hat sich ihnen geöffnet, hat gesagt, ich bin jetzt so beängstigt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und keiner von ihnen nimmt das ernst. Wir sehen hier kein Wort von den Jüngern. Sie reden nicht, sie antworten darauf nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, das steht hier nicht, aber sie sind nicht da und unterstützen ihn jetzt. Und er gibt ihnen die Anweisung, betet. Einmal für ihn, aber wir sehen es ja auch später, sagt, betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Für ihn und für sich, denn er weiß, der Konflikt wird hart, der Druck wird stark auf mich und auf euch sein. Und der einzige Weg, wie ihr das überwinden könnt, ist, wenn ihr jetzt wacht und betet. Und so geht Jesus also hin und er fleht zum Vater, er wirft sich auf die Erde nieder und betet, denn er weiß, was kommt. Und er weiß, er wird das nur durchstehen, wenn er sich völlig auf Gottes und auf seines Vaters Macht wirft. Er ist auf seinem Angesicht. Das zeugt von großer Hingabe und von Verzweiflung irgendwo. Er ist aufgebracht und er braucht Gottes Beistand. Er ringt jetzt. Er ringt jetzt und bereitet sich auf den kommenden Kampf vor. Auf den kommenden Druck. Und Petrus schläft. Und Vers 37 steht, obwohl es alle drei waren, die geschlafen haben, sagt er, Petrus, schläfst du? Vorher hast du groß geredet, du wolltest Großes tun, du willst sogar in den Tod gehen für mich und du schaffst es nicht. Steht dir, hast du nicht die Kraft? Steht in der Menge, hast du nicht die Kraft, eine Stunde zu wachen und zu beten? Hier geht es nicht darum, dass Petrus schwach ist. In Johannes lesen wir, dass er 153 Fische in einem Netz an Land gezogen hat. Jesus spricht hier von einer anderen Art von Kraft, von einer inneren Kraft. Von einer Kraft, die echte Männer ausmacht. Den Mut, das zu tun, was nötig ist, nämlich zu beten. Und dort zu ringen, vor Gottes Angesicht zu ringen. Petrus hat großes Gerede gehabt und er stellt das Gerede direkt auf die Probe. Und sagt, alles klar, du bist bereit, Großes für mich auf dich zu nehmen. Bitteschön, du hast die Gelegenheit. Bete für mich. Bete für dich, dass du nicht in Versuchung fällst, denn der Druck kommt. Er hat es ihnen ja gesagt. Die Warnung war ausgesprochen und die Gelegenheit war da, sich vorzubereiten. Aber Petrus hat sich eine andere Art von Kampf vorgestellt. Er hat gedacht, er wird da sein müssen mit seiner körperlichen Kraft. Er wird sich anstrengen müssen. Er wird sich irgendwie hervortun können vor den anderen Jüngern. Und Jesus sagt ihm, wie das aussehen könnte. Aber diese Art von Kampf, den will Petrus nicht führen. Und so sehen wir hier also einen Kontrast zwischen Petrus und Jesus. Auf der einen Seite Jesus, der sich hinwirft und vorbereitet auf den Druck, den er voraussieht. Und Petrus, der sich weigert, das zu tun. Der nicht wirklich glaubt, dass der Druck so stark sein wird, dass er Gottes Kraft dafür braucht. Er verschläft wortwörtlich seine Chance und besiegelt damit den Verlauf dieser Nacht. Petrus war also hochmütig. Er wollte einstehen für Jesus. Aber wie Jesus kämpft, ist eben anders, als wir uns das manchmal vorstellen. Menschen kämpfen anders als Jesus. Und Petrus sieht wieder mal nur die menschliche Dimension des Konflikts. Er sieht, er weiß, dieser Konflikt wird kommen. Und die religiösen Führer werden sich irgendwie gegen Jesus zusammentun. Und in dieser Situation werde ich da sein mit meiner Kraft. Und ich werde Widerstand leisten. Und wir werden das überwinden. Aber Jesus weiß, dass der Kampf eine geistliche Dimension hat, die Petrus nicht sieht. Petrus erwartet einen großen Sieg von Jesus und ich erwarte auch einen großen Sieg von Jesus, sehr bald, in unserer Gesellschaft. Denn so wie unsere Gesellschaft vor sich herlebt, kann es nicht lange gut gehen. Leute, die meinen, dass Homosexuelle eine Ehe wären, die können nicht lange weiterleben, weil sie kriegen ja keine Kinder. Ne? Sie brauchen ja unsere Kinder, damit sie überhaupt weitermachen können damit. Das kann nicht lange gut gehen. Und irgendwann bald wird sicherlich Gott zeigen, welche törichte Vorhaben die Menschen haben, wie sie meinen, dass sie Dinge tun könnten, die gegen Gottes Schöpferordnung gehen und es könnte ewig so weitergehen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Das wird aufhören. Aber gerade dann, wenn wir so einen Sieg erwarten, wenn wir sehen, es kann nicht so weitergehen und Gott muss doch bald die Überhand gewinnen, da ist die Warnung umso wichtiger, dass wir die geistliche Dimension sehen, dass wir nicht meinen, wir stehen in unserer Kraft. Wir können auf den Knien ringen und beten um unsere Gesellschaft und die Menschen um uns herum. Wir sollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Paulus sagt uns, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen mit geistlichen Mächten. Darum müssen wir ringen, dass wir diese geistliche Dimension sehen und auf der geistlichen Ebene kämpfen vor allem. Sonst werden wir in unserem Umgang mit den Mitmenschen nicht richtig umgehen. Und jeder von uns muss auf sich selbst schauen, in sein eigenes Herz sehen. Bereite ich mich so darauf vor, auf die Drucksituation? Bereite ich mich im Gebet darauf vor, was kommt? Denn ansonsten sehen wir, das, was als nächstes kommt, die Folgen der Vorbereitung, ist der falsche Kampf von Petrus. Judas taucht jetzt wieder auf und das ist auch eine Lektion wert. Jesus wacht und kämpft und ringt. Die Jünger schlafen und auch die Feinde von Jesus sind wach. Und sie bereiten sich vor. Sie haben nicht geschlafen. Es ist nicht nur neutral, wenn wir nichts tun, wenn wir nicht uns beteiligen an der Art von Kampf, wie Jesus ihn möchte, sondern die Feinde sind wach und sie preschen voran. Sie treiben ihren Plan voran, während wir schlafen. Er erscheint also, während die Jünger schlafen. Und einer der Jünger zieht ein Schwert, und wir wissen ja aus Johannes, dass das auch Petrus ist, zieht ein Schwert. Und ich nehme an, er war nicht so ein guter Schwertschläger. Er hatte sicherlich nicht aufs Ohr abgesehen, sondern auf den Kopf. Trifft du das Ohr? Und er meint also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist die Zuspitzung des Konflikts da. Jetzt müssen wir Widerstand leisten. Er packt sein Schwert aus und haut zu. Er kämpft also falsch. Er hat die Dimension nicht gesehen. Er hat den richtigen Konflikt nicht gesehen. Und was macht Jesus in dieser Situation, wo der Druck schon da ist? Jesus sagt, deckt auf, was die getan haben. Jesus sagt, ich habe die ganze Woche über quasi den offenen Konflikt gesucht. Ich bin zu euch gekommen, da wo ihr doch seid, in den Tempel. Dort habe ich den offenen Konflikt gesucht. Sie haben sich duelliert. Auf der Wortebene. Und sie konnten ihn nicht überwinden so. Und so müssen sie also zu anderen Mitteln greifen und sie scheuen also zu Recht den offenen Konflikt mit Jesus. Sie wissen, so können wir ihn nicht kriegen. Wir müssen es listig tun. Wir müssen es hinterrücks müssen wir ihn umbringen. Wir brauchen einen Verräter. Und das Tragische ist natürlich der Kuss von Judas, der ihn verrät. Sprüche 27, Vers 6 sagt, treu gemeint sind die von Freundeshand versetzten Schläge, aber überreichlich die Küsse des Hassenden. Schönes Anschauungsbeispiel dafür. Der Kuss soll Zuneigung darstellen, ist aber verdeckterweise der Weg, wie Jesus verraten wird. Es ist nämlich nachts, es ist dunkel, sie sollen den richtigen ergreifen. Für Jesus ist das nicht überraschend, dass das jetzt so kommt. Aber er legt die Vorgehensweise seiner Feinde offen. Er sagt ja zu ihnen, ihr seid gegen mich ausgegangen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Täglich bin ich bei euch im Tempel gewesen. Ich habe dort gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen. Doch die Schriften müssen erfüllt werden. Und er sagt, ihr hättet doch dort, wenn es wirklich etwas gäbe, was ich gesagt hätte oder getan hätte, was des Todes würdig ist, hättet ihr es da tun können. Aber das tut ihr nicht. Er offenbart das also und gibt sich hin. Die Jünger fliehen angesichts seiner Festnahme, Vers 50. So erfüllt sich also die Prophezeiung, die Jesus gegeben hatte. Die Warnung trifft ein, da verließen ihn alle und ergriffen die Flucht. Diese Situation bedeutet nicht, dass Jesus sich einfach alles gefallen lässt. Und es bedeutet nicht, dass das Problem von Petrus ist, dass er kämpfen wollte. Es geht um die Art des Kampfes und die Mittel, die Gott uns mitgibt, um zum Sieg zu führen. Petrus sucht den offenen physischen Konflikt. Und diesen wollte Jesus nicht führen. Er hat einen Kampf geführt, den die anderen nicht überwinden konnten, den die anderen nicht gewinnen konnten. Kämpfen ist wichtig. Doch nicht so zu kämpfen, wie die Welt es sieht. Jesus legt die Torheit und Heuchelei seiner Feinde offen. Jeder, der die Geschichte liest, weiß genau, wer hier im Unrecht ist und wer im Recht. Er legt es offen, welche Torheit und welche Heuchelei von seinen Feinden ausgeht. Er scheute vorher und auch hier nicht den offenen Konflikt. Und auch wenn es so aussehen mag von außen, ist Jesus gerade nicht dabei zu verlieren. Er ist gerade dabei, seine Überwindung anzutreten. Also sehen wir hier eine falsche Art des Kampfes, die auf mangelnder Vorbereitung beruht. Und dann sehen wir den Fokus wieder auf Jesus gelenkt, auf seine Verhandlung, auf sein Verhör vor dem Hohen Rat. Und hier können wir lernen von Jesus, wie sein Kampf aussieht. Und so steht Jesus dann alleine, nachdem alle ihn verlassen haben, vor dem Hohen Rat, vor den hohen Priestern. Und er soll sich verantworten. Das Problem ist, weder er noch die Ankläger wissen, wofür. Wofür sollen wir ihn eigentlich anklagen? Wir wissen es nicht. Sie versuchen, irgendetwas herbeizuholen. Sie holen sich falsche Zeugen. Und die falschen Zeugen sind nicht in der Lage, eine einheitliche Aussage zu treffen, was denn jetzt gewesen sein soll. Vers 55, die hohen Priester aber und der gesamte Hohe Rat sucht nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, um ihn zum Tode verurteilen zu können. Sie fanden jedoch keine. Es lag nicht daran, dass keine Zeugen da waren. Nein, denn viele legten wohl falsches Zeugnis gegen ihn ab. Doch die Aussagen stimmten nicht überein. Die ganze Zeit über, es ist ganz offensichtlich, dass das hier kein echtes Verfahren ist. Kein richtiges Verfahren ist. Aber es ist den Priestern wichtig, dass der Schein gewahrt wird. Es muss aussehen wie ein echtes Verfahren. Wir können ihn doch nicht einfach hinrichten. Wir müssen diesen Schein wahren, dass wir doch um Gerechtigkeit ringen. Das ist wichtig. Sehr dünn aufgetragen, aber es reicht für sie. Ne, es gibt ja so eine sogenannte Ganoven-Ehre. Ne? Da geht es bei uns auch im Strafrecht immer drum. Eine kriminelle Logik, ja. Gewisse Dinge, die man doch irgendwie unter sich, kann man ja doch bestimmte Dinge nicht tun, ja. Also das können wir ja nicht machen, ja. Das geht nicht. Auch bei uns kennen wir das ja aus der Geschichte, ne? Die Deutsche Demokratische Republik. Und jeder weiß genau, es ist nicht demokratisch gewesen, es ist keine Republik gewesen. Aber der Schein muss gewahrt werden, ja. Volksrepublik China, ja. Ist doch auch bei Nordkorea auch, ja. Demokratisch sind die, ja klar sind die demokratisch. Ja, alle wissen, die Stimmen zählen nichts. Alle wissen, es kommt eh das Gleiche raus jedes Mal. Jeder weiß, wenn ich irgendwie meine Meinung kundtun würde, dann würde das für mich böse ausgehen. Aber der Schein muss gewahrt werden. Wir haben trotzdem Wahlen. Natürlich sind wir eine Demokratie. Natürlich geht es uns um Recht, ja. China ist auch im UN, hat auch die Menschenrechtskonvention unterschrieben, ja. Der Schein muss gewahrt werden. Das ist es. Und gerade diese Staaten sind es doch oft, die Christen nicht erleiden können. Weil bei den Christen geht es nicht um Schein, sondern um das Echte. Es geht um echte Gerechtigkeit. Es geht um echte Rechtmäßigkeit. Es geht um nicht nur um den Schein. Und dieses Verfahren gegen Jesus ist eine einzige Farce, aber der Schein soll gewahrt werden. Und Jesus weiß genau, das ist hier alles eine Farce. Er könnte das alles auffliegen lassen. Und zwar sehr leicht eigentlich. Und wie im gesamten Tagesverlauf, wie in den gesamten Wochen zuvor, sieht man aber auch hier, dass er alles unter Kontrolle hat. Obwohl sie alles dran setzen, gegen ihn vorzugehen, werden sie ihn nicht überführen können, wenn er nicht mitmacht. Wenn er einfach weiter schweigt, wird nichts passieren. Sie kriegen keine Aussage gegen ihn hin. Er muss mitmachen, damit sie ihn anklagen können. Und so kommt jetzt der Hohepriester dann zu Jesus, nach wechselnden Anklagen, nach unübereinstimmenden Zeugenaussagen gegen ihn, versucht eine Aussage aus Jesus zu entlocken, die ihn des Todes schuldig machen würde. Und er fragt Jesus in Vers 61 ganz direkt. Nochmals befragte ihn der Hohepriester mit den Worten, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jetzt ist der Druck da. Und der Moment der Wahrheit ist jetzt gekommen. Jetzt könnte Jesus doch seine Aussage milde formulieren. Ja, er könnte doch darauf hinwirken, ja, Moment, ich weiß schon, worauf ihr hinaus wollt, aber ihr müsst das richtig verstehen jetzt. Ich möchte das nochmal kurz in den Kontext setzen, ja, wie ich das gemeint habe davor. Das war nicht so böse gemeint, ja. Er könnte jetzt irgendeine vorsichtige Antwort wählen. Und gerade in der aufgeheizten Stimmung der Menschen, die um ihn herum sind, wäre es doch besser, wenn er jetzt einfach nicht ihnen die Karten spielt. Es wäre doch töricht, jetzt genau reinzulaufen in die Falle. Es wäre auch nicht schwer, nicht in die Falle zu tappen hier. Und sie hatten Angst vor dem Volk, ne? 14 Vers 2 sagt das. Sie sagen, bloß nicht während des Festes ihn festnehmen, damit keine Unruhen im Volk entstehen. Sie fürchten um ihr Leben. Wenn wir ihn festnehmen, sind wir tot. Dann könnte Jesus doch jetzt abwarten, ja? Hinauszögern bis am Morgen, dann wird vielleicht die Kunde sich verbreiten. Jesus wurde festgenommen. Sie lassen ihn vielleicht wieder frei auf Druck des Volkes hin. Aber er tut das alles nicht. Die beängstigende Wirkung trifft ihn nicht. Und Jesus sticht ins Wespennetz. Netz, genau. Ins Nest. Genau rein. Und sie sind aufgebracht. Psalm 22 beschreibt es so. David hat es so erlebt und Jesus auch. Mich umzingeln mächtige Stiere, gewaltige Stiere von Basan haben mich umringt. Den Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein reißender, brüllender Löwe. Er sieht diesen Stieren, diesen Löwen ins Auge und sagt, komm doch. Er weicht nicht aus. Er versucht nicht, sich milde zu stimmen, versucht ihnen nicht, das auszureden, versucht nicht aufzuzeigen, was sie alles falsch gemacht haben, sondern bekennt sich klar zu der Wahrheit und er weiß genau, was das heißt. Er weiß genau, worauf er sich einlässt. Jesu Antwort ist sogar noch heftiger als die Frage. Er hat ihn gefragt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Hätte ja gereicht zu sagen, ja, der bin ich. Er setzt sogar noch einen drauf. Er sagt, ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Er sagt, ihr besiegelt gerade euer Schicksal, nicht meins. Ihr werdet sehen, wie ich zur Rechten des Vaters sitze und komme mit den Wolken des Himmels. Das ist ein Zeichen des Gerichts. Er sagt, ich werde kommen, um euch zu richten. Ihr meint jetzt gerade, dass ihr mir für mich das Verfahren macht, aber ihr beschließt gerade euer Ende. Ich werde am Ende über euch als Richter dastehen. Der Weinberg, von dem er vorher gesprochen hatte, der wird entzogen werden. Und sie werden ihre gerechte Strafe dafür bekommen. Und dann auch in der Reaktion des hohen Priesters sehen wir, dass das alles nur wieder nur zur Scheinwahn da ist. Ja? Sofort reißt er sie die Kleider. Er überlegt nicht einen Moment, ob das nicht irgendwie vielleicht wahr sein könnte, was Jesus da sagt. Das wäre die andere Möglichkeit. Vielleicht hat er ja recht, dann ist es gar keine Gotteslästerung. Vielleicht sollte ich die Warnung mal ernst nehmen, die Jesus da ausspricht, dass er kommt als Richter. Nein, er hört etwas, was er verwerten kann und wahrt wieder den Schein, ja, zerreißt die Kleider, als wenn er ganz entsetzt wäre über die Gotteslästerung. Und er holt das Urteil ein, das sie schon vorher beschlossen hatten, einstimmig. Er ist des Todes schuldig. Im Anschluss daran wird das Unrecht ja nur aufgehäuft. Sie fangen an, ihn zu schlagen und zu spucken. Und die Diener, sogar die Diener, tragen ihren Teil dazu bei. Jesus jetzt ganz unten angekommen, könnte man meinen. Aber Jesus wusste, worauf er sich einlässt. Und er wusste, dass er nicht einen Zentimeter zurückweichen durfte von dem, was wahr ist. Von seiner Berufung. Er wusste genau, worin diese bestand. Und er hatte bereits im Garten die Weichen auf Sieg gestellt. Er hatte da gerungen. Er wusste, der Druck kommt. Und wenn der Moment kommt, dann will ich bereit sein, die Konsequenzen auf mich zu nehmen. Und er wird jetzt geschlagen und erniedrigt. Und aus menschlicher Sicht sieht es aus, als hätte er jetzt eine Niederlage erlitten. Er konnte das jetzt ertragen, weil er vor Gott nicht versagt hatte. Er hatte vor dem Angesicht seines Vaters im Moment des größten Drucks Standhaftigkeit bewiesen. Und das ist der Grund, warum er das ertragen konnte. Er war vor Gottes Angesicht als Sieger hervorgegangen. Er hatte sich dazu bekannt. Er hatte das Unrecht seiner Bedränger offengelegt. Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß genau, das hier ist kein echtes Gerichtsverfahren. Das hier ist keine Gerechtigkeit, die heute geschieht. Das hat er klar offengelegt. Und er übergibt sich ihnen aus freiem Entschluss heraus und sagt ihnen voraus, was kommen wird. Es wurde einmal gesagt, Gottes Reich zieht von Sieg zu Sieg und jede von ihnen ist geschickt getarnt als Niederlage. Tag des größten Sieges, wo Jesus stirbt, ist der Tag, der nach der größten Niederlage aussieht. Und so ist es auch immer wieder eine Geschichte von Gottes Volk, dass es oftmals aussieht wie eine Niederlage für Gottes Reich. Und eigentlich ist es ein Sieg. Es ist Gottes Tarnung. Sind wir bereit, einen Sieg für Gott zu erleben? Natürlich, das wollen wir. Aber was ist, wenn dieser Sieg aussieht wie eine Niederlage? Hebräer 11 stellt uns ganz viele Zeugen vor Augen, die im Glauben gegangen sind. Und die einen haben erlebt, wie sie die Ägypter überwunden haben. Andere wurden zersägt. Aber alle werden auf eine Stufe gestellt als Sieger in Gottes Augen, weil sie im Glauben ausgeharrt haben. Und wir wollen vielleicht diese Momente erleben, wo Gott die Ägypter überwindet, wo wir als Sieger dastehen vor den Augen der Welt. Aber manchmal stehen wir nicht als Sieger vor der Welt da. Und wir erleiden eine scheinbare Niederlage. Aber es kommt nicht darauf an, was die Welt denkt und wie es nach außen aussieht, sondern was haben wir vor Gottes Angesicht getan? Was sagt der Vater über uns? Das ist das, worauf es ankommt. Und dann wendet Markus unseren Blick zu der letzten Etappe dieses Abends, dieser Nacht, auf Petrus wieder. Und jetzt kommt als Fünftes das unvermeidliche Versagen von Petrus. Er war zwar im Garten geflüchtet, aber er hatte irgendwie den Weg jetzt gefunden zu dem Ort, wo das Verfahren gehalten wird. Der mischt sich unter das Volk. Und ich habe keine Ahnung, warum. Der Text sagt uns nicht, warum er das tut. Vielleicht ging er davon aus, dass Jesus es noch allen zeigen wird. Also vielleicht lässt er es ja nur auf die Zuspitzung kommen und dann wird er plötzlich alle fallen lassen. Und er wird sie überwinden und dann werde ich da sein. Vielleicht glaubte er, dass er durch seine Nähe noch irgendwie seinen Worten von vorher ja gerecht wird, ja. Hat er groß gesagt, er wird, ja, ich gehe in den Tod, ich werde da sein und jetzt, ja, die anderen sind geflüchtet, also ich bin schon mal näher als die anderen. Die können mir das nicht ganz vorhalten, ja, du hast deine Worte nicht gehalten. Vielleicht wollte er sein Gesicht irgendwie wahren. Vielleicht glaubte er, dass er irgendwie Jesus noch helfen könnte, aus der Situation rauszukommen. Ich weiß es nicht. Aber er ist da und der Druck wächst auf ihn. Er glaubt, dass er unauffällig sein kann. Aber er fliegt natürlich sofort auf. Vers 68, da fragt ihn diese Magd, sag mal, du bist doch auch einer von denen, du warst doch mit Jesus, dem Nazarener. Und seine Antwort ist doch wie ein Kind, oder? Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was du da sagst. Das kennt man doch, ja, die Kinder. Ich habe ihn nicht gehört, habe ihn nicht verstanden, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, und läuft weg dann. Ich versuche, sich rauszureden. Er will nicht den Konflikt. Versucht, sich rauszureden. Sag, ich verstehe das nicht. Also so eine klare Verleugnung ist es ja jetzt noch nicht, ja, aus seinen Augen vielleicht. Ja, könnte sich irgendwie so auslegen. Ja, ich habe ja nicht verleugnet. Ich habe ja nur irgendwie nicht rausgeredet. Aber er stellt sich nicht klar zu Jesus. Und insofern ist das eine Verleugnung. Aber er versucht, irgendwo sein Gesicht zu wahren. Und dann Vers 70. Wieder kommen sie zu ihm und sagen, du bist doch einer von denen. Er leugnet es wiederum. Nach einer kleinen Weile, da setzt er dann noch einen drauf, da sagt er, ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist. Ja, Vers 71. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da redet. Also ich weiß nicht mal, wer das ist. Ja, ganz Jerusalem wusste, wer das ist. Also das konnte er nun wahrlich nicht behaupten. Aber er stellt sich hin und haut richtig einen raus und sagt, ja, ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Und er sieht sich in der Situation doch gar keiner Anklage ausgesetzt. Er wird gerade nicht mit dem Tode bedroht. Er wird nicht aufgefordert, Jesus zu verteidigen. Nichts. Er wird nur gefragt, warst du nicht mit ihm? Und nicht mal dazu will er sich bekennen. Er leugnet, zu Jesus zu gehören, er leugnet, ihn zu kennen. Er macht also noch nicht mal halbe Sache, er versagt auf ganzer Linie. Und als der Hahn zum zweiten Mal kräht, da fallen ihm die Worte Jesu wieder ein. Und er muss bitterlich weinen. Er hatte groß behauptet vorher, er würde für Jesus sterben, er würde für ihn in den Tod gehen. Und jetzt will er noch nicht mal wissen, wer es ist. Und dieses Ende ist, wie gesagt, nach dem Verlauf des Abends eigentlich unvermeidbar. Er kämpft jetzt nicht mal falsch. Er kämpft gar nicht mehr. Er hat aufgegeben. Und er kannte die Worte von Jesus. Jesus hatte gesagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Also Petrus muss jetzt hier nicht nur traurig sein, er muss richtig hoffnungslos sein an der Stelle. Wenn er diese Worte von Jesus ernst nimmt, dann muss er sagen, Jesus bekennt sich jetzt auch nicht mehr zu mir. Und sein ewiges Heil muss ihm fürchten. Ganz zu schweigen von der Peinlichkeit natürlich, die ihn jetzt bedrohen musste. Und die Lehre daraus ist, Vorbereitung kann man nicht nachholen. Wenn der Moment des Drucks kommt, kannst du dich nicht mehr vorbereiten auf die Prüfung. Das müssen wir tun vorher. Wir müssen vorher im Gebet ringen. Wir müssen vorher uns einstellen auf Gottes Willen. Uns vorher ganz in seine Abhängigkeit begeben. Sonst holen wir die Schwerter raus, wenn Jesus von uns erwartet, zu sprechen. Petrus handelt hier wieder menschlich gesinnt. Auch als Jesus seinen Tod vorausgesagt hatte, sagte Jesus ihm genau das. Als Petrus dann meint, nein, du, das wird nicht passieren. Geh hinter mich, Satan, du bist nicht auf das gesinnt, was Gottes Sache ist. Noch hier wieder, menschliches Denken an dem ganzen Abend. Er tut auch hier ja das, was menschlich sinnvoll wäre. Ne? Er zieht sich aus der Affäre raus. Er kommt mit seinem Leben davon, Jesus nicht. Könnte man von außen meinen, er ist ja nochmal gut gegangen, nicht? Er verliert den Blick für Gott und er kämpft gerade nicht wie Jesus vor dem Angesicht Gottes. Was muss ich tun, damit ich vor Gott als siegreich dastehe? Er sieht das nicht, er sieht nur das menschliche Interesse. Er hat Angst vor den Konsequenzen. Und so enden auch wir doch oftmals als Petrus und nicht als Jesus. Jeder von uns kennt das, dass wir Situationen haben, wo der Druck da ist, sich zu Jesus zu bekennen, offen zu sagen, dass wir zu Christus gehören. Und wir gehen nicht als Sieger vor Gottes Angesicht davon, sondern wir versagen. Und die Reaktion davon ist bestimmt auch schon jedem von uns so gewesen, dass wir weinen darüber und dass wir wissen, was Jesus sagt darüber, wenn wir ihn verleugnen, dass das ernst zu nehmen ist. Und das ist auch richtig so. Aber die Geschichte hört ja hier nicht auf. So wie er im Garten bewusst Petrus anspricht und sagt, hast du nicht die Kraft gehabt, eine Stunde zu wachen? So ist auch nach der Auferstehung, Kapitel 16, Vers 7, da sagt der Engel zu den Frauen, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und besonders dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn wiedersehen, wie er euch gesagt hat. Es ist nicht vorbei für Petrus. Jesus nimmt sich seiner nochmal an. Petrus wurde jetzt gedemütigt, tief gedemütigt. Und er hatte Angst, aber Jesus ist ja gerade deswegen standhaft gewesen. Damit dann, wenn wir, so wie Petrus, versagen und nicht dem Druck standhalten, dafür ist er gestorben. Und er stand unter diesem immensen Druck und hat ihn überwunden für dich und für mich. Damit diese Momente des Versagens, der mangelnden Vorbereitung, des falschen Kämpfens Vergebung erfahren können. Jesus sagt, er will ihn wiedersehen, er will Petrus wiedersehen. Er hat nicht mit ihm abgeschlossen. Jesus hat nicht Angst in Zukunft, sich mit Petrus blicken zu lassen. Sondern er hat es überwunden, auch diese Sünde von Petrus. Und so ist es auch für uns. Wir können darauf blicken, was Jesus getan hat hier und uns freuen darüber. Uns freuen, dass er überwunden hat, dass er nicht wie Petrus versagt hat, sondern dass er standhaft geblieben ist bis zum Ende, weil er sich richtig vorbereitet hat, weil er die richtige Art von Kampf geführt hat, vor Gottes Angesicht. Mit seinen Worten, er hat offengelegt, was passiert ist. So kommen wir zum Schluss. Wie können wir also standhaft sein und uns vor dem Versagen in Drucksituationen hüten? Wir müssen die Warnungen von Jesus ernst nehmen. Er hatte ihnen gesagt, ihr werdet Anstoß an mir nehmen und sie haben es nicht ernst genommen. Und die Bibel sagt uns auch voraus, ganz oft, pass auf, wenn du denkst, dass du stehst, dass du nicht fällst. Sei nicht hochmütig, geh nicht davon aus, dass du besser bist als irgendjemand anderes. Wenn wir sehen, wie wieder ein großer Christ, sage ich mal, jemand, der irgendwie sich einen Namen gemacht hat als großer Pastor, wenn er fällt, dann nicht zu sagen, ja, jetzt habe ich mir schon gedacht oder mir wird das nicht passieren, sondern genau diese Momente zu nehmen und zu demütigen vor Gott und unser Herz zu untersuchen, ob wir seine Warnungen denn wirklich ernst nehmen. Wir müssen uns unserer Schwäche bewusst sein und in Demut vor Gott ringen. Ringen, dass er uns standhaft macht. Ringen, dass wir in seinem Willen sind und dass wir den Kampf auf seine Art und Weise führen. Dass wir lernen, göttlich gesinnt zu sein, auf das, was Gott wichtig ist und nicht auf das, was Menschen für richtig halten. Nicht jeder Eifer ist göttlicher Eifer. Es gibt göttlichen Eifer und es gibt göttlichen Kampf. Aber den müssen wir lernen zu führen. Und das Problem ist, wenn wir großen Eifer haben, aber nicht die Arbeit investieren, uns richtig vorzubereiten, dass wir ihn richtig einsetzen und die richtigen Bahnen lenken können. Und das Letzte ist, dass wir auf Jesu Treue achten. Er unter größtem Druck ist standhaft geblieben, hat sich zu seiner Identität bekannt, hat sich zu Gott bekannt, hat seinen Hassern vorausgesagt, was die Konsequenz sein würde. Er hat sie gewarnt und auch sie hörten nicht darauf. Und das ist das Evangelium für uns, die wir immer wieder versagen, dass wir auf ihn schauen können, dass er dem Druck standhaft geblieben ist für uns, für jeden von uns. Und das ist das, woran wir auch denken heute und über Ostern, dass Jesus gestorben ist für uns, auch wenn wir jetzt das Herrenmahl zu uns nehmen, dass er diesen Tod erlitten hat, völlig bewusst. Und durch diesen Tod hat er überwunden für jeden von uns. Amen.